Campus Report. Der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Opening the Black Box of Science. Mit Stefan Fuchs.
Nimmt die Zustimmung zum Klimaschutz in der Gesellschaft ab? Angesichts der Krisen und Kriege scheint sich eine gewisse Transformationsmüdigkeit breit zu machen. Eine Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2024 zeigt deutlich, zwar ist es immer noch eine Mehrheit in Deutschland, die den Klimawandel für menschengemacht hält, aber die Zustimmung nimmt deutlich ab. Gleichzeitig steigt die Zahl der Klimaskeptiker. Vor allem, wenn es darum geht, finanzielle Opfer für den Klimaschutz zu bringen, geht die Zustimmung deutlich zurück. Insofern hatte die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung im vergangenen Jahr dramatische Folgen. Wie steht es also mit der Akzeptanz für die Dekarbonisierung in diesem Lande? Sind wir im Prinzip dafür, wenn aber persönliches Handeln gefragt ist, eher dagegen? Wie reagieren wir, wenn eine Windkraftanlage hinter unserem Haus geplant wird? Akzeptanz ist ein wissenschaftlich kaum zu quantifizierendes Phänomen. Ist sie einmal verschwunden, ist es sehr schwer, sie wiederherzustellen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es verschiedene Arten von Akzeptanz gibt. Also nicht nur diese globale Einstellung, was denke ich über den Klimawandel, sondern dass alle unterschiedliche Formen der Akzeptanz haben bezüglich der Überlegung, okay, mache ich jetzt auf meinem Balkon ein Solarkraftwerk oder ist es in Ordnung, wenn hinter meinem Haus die nächste Windkraftanlage kommt, dass man erkennt, dass es ganz verschiedene Formen von Akzeptanz sind. Ich würde grundsätzlich sagen, dass die grundsätzliche Akzeptanz für erneuerbare Energien weiterhin in Deutschland sehr, sehr hoch ist, dass man da sich nicht täuschen lassen sollte vor den Problemen, die es jetzt zum Beispiel mit diesem Gebäudeenergiegesetz gegeben hat, wo viele jetzt sagen, hoffentlich schaffen die das jetzt nicht wieder ab, nachdem sie das schon eingesetzt haben.
Die Akzeptanzforscherin und Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Marion Hitzeroth arbeitet am Institut für Regionalwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie. Die soziale Akzeptanz erneuerbarer Energien ist einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Sie ist überzeugt, Akzeptanz ist abhängig von vielen, auch vorübergehenden Einflussfaktoren. Sie lässt sich kaum quantifizieren.
Weil das ja immer eine Momentaufnahme ist. Also ich kann von einem Forschungsprojekt, das wir 2011 gemacht haben, berichten. Da ging es um ein großes Kraftwerk, wo wir die Akzeptanz untersucht haben am Institut Akzeptanz für einen Neubau. Und genau in dieser Befragung, es war eine standardisierte Befragung, kam das Unglück in Fukushima. Das war sehr spannend. Es sollte um ein Pumpspeicherkraftwerk gehen. Also im weitesten Sinne die erneuerbare Energiewende unterstützen. Und dann waren natürlich die Meinungen und die Akzeptanz nach diesem Unglück andere als vorher. Sie hat zugenommen. Sie haben gesagt, okay, jetzt, wir wissen ja, was passiert. Wir brauchen die erneuerbaren Energieträger und wir brauchen die Möglichkeit, dann den Überschuss zu speichern oder wenn wir ihn brauchen, wieder abzurufen. Das hat eben auch gezeigt, dass eine solche vor allem standardisierte Befragung eigentlich im Akzeptanzbereich, so sehe ich jetzt persönlich, etwas kritischer. Also ich finde es eigentlich sinnvoller, Akzeptanz qualitativ zu messen, und das wäre jetzt im Anführungszeichen, weil es dann eigentlich nicht um Messen geht, sondern es geht darum, die Einstellung der Befragten qualitativ zu verstehen. Wie kommen die eigentlich zu ihren Bewertungen? Dann sind wir nicht so unbedingt von einzelnen Ereignissen abhängig, natürlich auch, klar, wenn dann irgend sowas Einschneidendes passiert, wie so ein Unglück in einem Kernkraftwerk, wird sich das auch verändern, aber die gesamte Person verändert sich nicht, wenn wir das qualitativ untersuchen. Also wir können höchstens das jetzt über einen längeren Zeitraum verfolgen, gucken, wie entwickelt sich das und das dann auch in Zusammenhang setzen mit bestimmten Ereignissen, die dann passiert sind. Aber ob das jetzt dann wirklich die Akzeptanz ist, die Sie gemessen haben, da bin ich ein bisschen skeptisch.
So gibt es in Bezug auf die Akzeptanz von Windkraftanlagen in Deutschland regional große Unterschiede.
Da haben Sie im Norden und Nordwesten unglaubliche Zubauquoten, während zum Beispiel in Bayern überhaupt nicht. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, regional bedingt. Und wenn man so eine bundesweite Studie einfach nur so eine Zahl dann nimmt, muss man da tatsächlich regional runterbrechen. Und also je mehr man auch in den Norden fährt, desto üblicher sind auch Windanlagen über die Landschaft verteilt. In Bayern, da spielt natürlich der öffentliche Diskurs eine Rolle, wo dann dezidiert von der Landesregierung gesagt wird, das ist ja sowieso keine Lösung und so weiter. Bei uns ist der Windausbau sowieso nicht. Und es spielt auch diese Vorstellung davon, was eine schöne Kulturlandschaft ist, ist auch sehr unterschiedlich. Dieser Kulturlandschaftsbegriff wird sehr stark von den Gegnern von solchen Windkraftanlagen angeführt, zu sagen, wir haben hier Tourismus und die wollen halt keine Windkraftanlagen sehen. Das kann man schon erklären, dass je mehr solche Windkraftanlagen da sind, desto mehr gibt es auch eine Gewöhnung daran und desto weniger wird es auch abgelehnt.
Versuche über eine stärkere Einbindung der BürgerInnen, Stichwort Partizipation, die Akzeptanz zu erhöhen, sieht die Expertin skeptisch.
Bei der Bürgerbeteiligung gibt es natürlich zwei verschiedene Formen. Eine, die Teil der Planungsprojekte tatsächlich ist. Das ist dann eine Vorgabe, zum Beispiel bei diesem Bau dieses großen Pumpspeicherkraftwerks, muss eine Bürgerbeteiligung Teil des Planungsprozesses sein. Und dann kann man natürlich auch sagen, das ist vielleicht auch ein Feigenblatt. Dann gibt es natürlich trotzdem andere Beteiligungsformate, wo ich auch der Meinung wäre, dass ich skeptisch bin, ob das wirklich eine Auswirkung hat. Wir stellen fest, bei diesen Beteiligungsformaten lässt sich gut nach außen hin vermarkten, aber häufig kommen zu diesen Beteiligungsformaten immer dieselben Personen. Das sind in der Regel ältere Menschen, die Zeit haben, die sich einfach dafür interessieren. Aber das sind nicht unbedingt immer genau die, die betroffen sind.
Beim Bau von Windkraftanlagen kann eine wirtschaftliche Beteiligung der Anrainer sehr viel effektiver die Akzeptanz erhöhen.
Das ist viel effektiver, dass die Personen wirklich davon profitieren, die um diese Anlage herum sind. Es gibt ja so einen Fachbegriff, dieses NIMBY, not in my backyard, also nicht in meinem Garten. Das ist schon sehr, sehr stark untersucht worden, gerade in Bezug auf Windkraftanlagen. Das untersucht man fast schon gar nicht mehr, weil man im Prinzip genau weiß, warum das der Fall ist. Und man ist schon einen Schritt weiter und sagt, okay, man kann dieses NIMBY, diesen NIMBY-Effekt reduzieren, indem man die Leute finanziell an solchen Anlagen beteiligt. Und früher gab es ja das, es gibt es immer noch, aber es ist etwas abgespeckt worden, das Erneuerbare Energiegesetz, das dazu geführt hat, dass es eine relativ hohe Einspeisevergütung gab, wenn man persönlich etwas ins Netz eingespeist hat vom Dach oder so. Bis 2014 war das Vorbild eigentlich weltweit. In jeder Studie zu diesem Thema wurde zuerst als das Vorbild dieses Erneuerbare Energiengesetz aus Deutschland genannt. Und dann hat man relativ schnell und zu schnell diese Sätze reduziert, was es dann auch dazu geführt hat, dass die Solarindustrie in Deutschland auch zusammengebrochen ist.
Eine Studie der Nichtregierungsorganisation Oxfam aus dem Jahr 2024 zeigt, dass 1% der Menschen am oberen Ende der Einkommensskala so viel Klimagase emittieren wie 2/3 der Weltbevölkerung am unteren Ende. Das Empfinden einer ungerechten Verteilung der Lasten des Klimawandels ist möglicherweise einer der Hauptgründe für den Rückgang der Akzeptanz für die Dekarbonisierung.
Das Problem ist, dass Maßnahmen durchgeführt werden oder geplant werden müssten, die diese 80%, die dann nur einen kleinen Teil eigentlich dazu beitragen zu den CO2-Emissionen, dass die nicht überproportional belastet werden. Das ist ein frommer Wunsch aus meiner Sicht, das wäre schön, aber also ich kann ein Beispiel geben von dem Emissionshandel, mit dem ich mich vor 20 Jahren mal beschäftigt habe, der ja im Prinzip auch sagt, okay, wir wollen jetzt, dass CO2-Emissionen einen Preis bekommt. Und damals war dieser Emissionshandel EU-weit, war eigentlich schon eine ziemlich innovative Maßnahme, Die Problematik war einfach nur, die größten Verursacher, die da teilnehmen sollten, mussten eigentlich gar nichts dazu beitragen. Die hätten Reduktionsziele bekommen müssen und das haben die gar nicht bekommen, weil die Lobbyorganisationen so effektiv waren. Das heißt, man hat ein schönes Instrument eigentlich gehabt, dass wenn ein Reduktionsziel vereinbart worden wäre, das für alle Branchen gegolten hätte, dann hätte man damit auch eine Gerechtigkeit herstellen können. Aber eigentlich musste in der Öffentlichkeit ankommen, die größten Verursacher müssen am wenigsten tun.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.